Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge im Gesundheitstalk mit Dr. Med-Kurt Mosetter und mir, Christian Ritzer. Und wir haben heute einen sehr spannenden Gast am Start, und zwar ist es Dr. Felix Post. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen. Mir macht Spaß.
Sehr schön. Wir haben ein sehr spannendes Thema auf der Agenda. Da haben wir uns im Vorfeld so ein bisschen drauf eingenordet, weil ich glaube, hier sitzt sehr, sehr viel Expertise am Tisch. Und wir möchten uns ganz gerne so ein bisschen dem Thema Regeneration widmen. Aber vielleicht, Felix, ganz kurz mal noch zu deiner Person, bevor wir starten. Du bist ja Mediziner, du bist Kardiologe, beziehungsweise warst auch in der Sportmedizin, beziehungsweise bist tätig.
Genau, ich erzähle mal ganz gerne, ich habe so drei Leben. Also einmal bin ich Hardcore-Schulmediziner, bin am Krankenhaus Arzt, Chefarzt, Internist, Kardiologe, Intensivmediziner, mach Herzkatheter rauf und runter, behandle kritische Patienten, nur Schulmedizin. Ja. Ich mache schon immer seit Jahren nebenbei Sportmedizin. Das war mal die Fußball-Bundesliga, das war mal die Volleyball-Bundesliga-Damen, das war mal die Handball-Bundesliga-Damen. Jetzt bin ich zweite Bundesliga-Basketball. Das sind neben noch Triathleten bis hin zu Ironman Hawaii-Niveau. Mhm. Das sind seit ein paar Jahren noch Bodybuilder mit dazu, bis zu Mr. Olympia. Und das ist nochmal ganz spannend, weil das mal ganz andere Typen sind. Ernährung, total viel Ahnung. In anderen Dingen ganz seltsame Ansichten. Das ist das zweite Leben. Das dritte Leben ist, da habe ich den Kurt kennengelernt, ich glaube eher über die Supplement-Geschichte, Ernährungsgeschichte, Nahrungsergänzung, Mikronährstoffe, Ernährung. Wir haben uns kennengelernt und haben gemerkt, im Sport haben wir doch auch ein Thema. Aber das sind so meine drei Leben. Also einmal Nahrungsergänzung, Ernährung, quasi die Paramedizin oder die Alternativmedizin, Sportmedizin und die Hardcore-Schulmedizin.
Ja, das ist ja ein sehr, sehr schöner Mix. Das heißt, ihr seid zusammengekommen über das Thema Mikronährstoffe, Ernährung, Supplements, aber auch euch verbindet der Sport, weil Kurt, du bist ja auch seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich im Sport, in der Betreuung von absoluten Top-Sportlern. Und ich glaube aber, das Thema Mikronährstoffe ist so ein bisschen das, was uns offensichtlich alle drei verbindet. Und da starten wir, würde ich sagen, einfach mal in diese Thematik rein. Wir haben vorher gesagt, Regeneration ist häufig der Schlüssel zum Erfolg, nicht nur bei Sportlern, sondern eben auch beim Otto Normalo. Vom Amateursportler bis zum Nichtsportler. Regeneration ist für viele sehr, sehr wichtig und unheimlich unterschätzt. Vielleicht, Kurt, von deiner Seite aus mal, wie sieht das aus im Hochleistungssport? Da können ja nur ganz wenige Leute auch wirklich mal reingucken in diese Bereiche. Welchen Rang nimmt denn Regeneration mittlerweile so im Topsport ein? Sagen wir mal Fußball-Bundesliga im oberen Regal.
Ja, also erstmal nochmal zum Felix, weil das Treffen mit dem Felix in der Sportärztezeitung, auch mit dem Robert Erbeldinger und dann in unterschiedliche Vereine, da lernt man voneinander und dann entwickelt man Dinge miteinander. Und so macht es eben besonders Spaß, weil heutzutage ist nicht ein Experte da für die Regeneration, sondern man braucht ein Team. Ja. Ein bisschen wie beim Felix, der als ordentlicher Professor in Klinik ein Team hat. Und dann kann man variieren. Jetzt, ich habe gerade das 20. Jahr bei der TSG Hoffenheim, also 2006 Wahnsinn. Hat es gestartet. Ja. Und seit Juli Trainingslager letztes Jahr bin ich wieder dabei. Und ich bin auch nur Antreter, auch mit der Idee, intermedizinische Abteilung, aber abgesegnet von der Vereinsführung, dass Regeneration einen größeren Stellenwert kriegt. Denn Regenerationsfähigkeit, Regenerationstraining entscheidet über Sieg und Niederlage. Mhm. Und es entscheidet über Verletzung oder Nichtverletzung. Und ist eigentlich ein riesengroßes Thema. In allen Bereichen, wo der Felix aktiv ist, ist Regeneration ein riesiges Thema. Und die besonders erfolgreichen Leute, haben wir es vorher gehabt, wie der Cristiano Ronaldo, der hat einen eigenen Schlaftrainer. Und je besser der Schlaf, werden wir nachher noch drauf kommen, umso besser die Leistung am nächsten Tag. Und jetzt muss man aber gucken, wie ist denn der Schlaf genau? Also wie wache ich am Morgen auf? Bin ich am Morgen fit? Und die Achtsamkeit mit dem Schlaf ist ein wichtiger Teil, aber die Ernährung ist die Basis, ein gesunder Darm ist die Basis und jetzt brauchen wir noch eine ganze Menge. Und Regeneration im Profisport ist entscheidend, aber mit einem guten Botschaftsdienst in den Amateursport und dort kommt die Regeneration zu kurz und nicht zuletzt kommt sie zu kurz im Alltag bei uns allen in der normalen Bevölkerung. Und dort ist sie genauso wichtig wie im Profisport. Denn es geht nicht nur darum, ein Spiel zu gewinnen, sondern möglichst gesund zu bleiben und so gesund wie möglich älter zu werden. Also Regeneration für mich das Entscheidende. Und vielleicht noch eines, die wichtigste Maßnahme im Aufstiegsprojekt in Leipzig war, weniger Training und mehr Regeneration. Ja. Und weniger Überlastung und genügend Zeit, dass der Trainingseffekt tatsächlich auch sich entfalten kann. Das ist ein Reiz und der braucht Zeit für die Anpassung. Und wenn gleich der nächste Schlag kommt, dann wird das Training sabotiert. Also für mich die Nummer eins.
Sehr gut. Das ist ja in der Grundtrainingslehre, wenn man mal eine Trainerausbildung gemacht hat, ist dieses, da wird man ja in diesem Thema Superkompensation schon geschult etwas. Und da ist ja dieser Regenerationszeitraum auch ein Thema. Allerdings immer nur so im Vorbeihuschen. Also man sieht einmal dieses Chart und danach sollte jeder dieses Wort kennen und keiner weiß wirklich, was damit anzufangen. Und vor allem die Umsetzung im Alltag. Ich glaube, das kann ich als Amateursportler sagen, das ist quasi nicht gegeben. Ja.
Da bin ich komplett bei euch und Kurt, ich unterstreiche alles, was du sagst. Ich würde trotzdem gerne einem Punkt widersprechen. Einfach dieser Satz, weniger Training, mehr Regeneration. Da ist ein grundsätzlicher Fehler drin. Mhm. Regeneration ist nicht optional. Ja. Regeneration ist ein Teil des Trainings. Ja. Für die meisten Menschen ist es so und für die Profis eben nicht. Die trainieren, dann ist Training zu Ende und dann ist irgendwie Regeneration, wird chillen rum. Die haben einen genauen Trainingsplan, die wissen, wie viel Einheiten ich laufe, wie viel Gewichte ich hebe, welche Zeiten ich mache und danach halt irgendwie regenerieren. Mhm. Und das ist ja Quatsch. Ja. Das Prinzip Training, das Prinzip Leben. Also wir haben einen ganz tollen Körper, der sich an alle Gegebenheiten anpassen kann. Das Prinzip Training ist, ich bringe meinen Körper in eine unangenehme Situation, also ich laufe sehr schnell oder sehr weit oder ich hebe große Gewichte, dann der Körper, oh, das ist ja unangenehm. Dann wird er gereizt über Stress, über oxidativen Stress. Ich fange mal an, Muskeln aufzubauen. Ich fange mal an, aerobe Fitness aufzubauen. Und das macht er in der Regeneration. Mhm. In der Phase, wo er nicht belastet wird. Ich habe jetzt, das war zu viel. Ich baue mal was auf, um am nächsten Mal besser zu sein. Mhm. Und die Phase muss ich ausreichend ausschöpfen. Und dann ist bei Regeneration eben nicht nur schlafen, sondern ich gebe meinem Körper alles, was er braucht, um das aufbauen zu können. Das ist der Schlaf für die Erholung. Das sind die Mikronährstoffe für die Verluste, die ich in der Zelle habe. Mhm. Das sind die Energiesubstrate für die verbrauchte Energie. Das ist das Protein für den Muskel, den ich aufbauen will. Ja. Das ist Regeneration. Da ist Schlaf ein ganz wichtiger Punkt. Aber Regeneration ist mehr als Schlaf. Regeneration ist mehr als Chillen. Regeneration ist mehr als Essen. Und genauso wie ich einen Trainingsplan brauche, mach die Übung in der Zeit mit der Intensität, haben die guten Profis auch einen Regenerationsplan. Mhm. Da hat Schlaf eine große Rolle, aber das ist Schlaf, das ist Ernährung, das ist vielleicht eine Eistonne, das könnte Meditation sein, das ist ganz, ganz vieles. Und die guten Profis haben das.
Das heißt, ich würde mal sagen, die Gewinner werden in der Pause gemacht, so ein bisschen. Also ein großer Teil des Trainingseffektes, der also dann auf diese Reizsituation im eigentlichen Training kommt, der findet in der Pause statt. Ich glaube, oder in der Regeneration, ich glaube tatsächlich, dass das gerade im Amateurbereich oder beim Otto-Normalverbraucher, nenne ich ihn jetzt mal, heute auch deshalb ein Problem ist, dass sie diese Pausen einhalten, weil wir in so einer maximalen Leistungsgesellschaft leben. Also ich glaube, alle sind darauf getrimmt, immer weiter, immer weiter. Ich sage immer, Stress ist mittlerweile wie so ein Statussymbol. Und wenn ich irgendwie mal Pause mache, dann ist das irgendwie nicht in Ordnung. Viele fühlen sich da total unter Druck gesetzt. Und ich glaube, wenn das bei den Profis natürlich zum Job gehört, dann ist das eine andere Kategorie als jetzt bei uns, die also durch den Alltag teilweise rennen und sich nicht die Pause nehmen für gesunde Ernährung, für vernünftige Zufuhr, Mikronährstoffe, für guten Schlaf. Siehst du das ähnlich, Kurt?
Also ganz sicher. Wenn man sich das anguckt im Breitensport, im Amateursport, dann haben die ein Training, die möchte schnell besser werden, dann trainiere sie am nächsten Tag wieder und dann nochmal. Und wenn ich dann das Falsche ist, dann sind wir bei den Mikronährstoffen und dann einfach denke, ich kann nur Carb-Loading machen. Ja. Ja, und dann zeigt die Langzeitstudie, dann sind diejenigen, die so trainieren, die machen sich kaputt. Ja. Deshalb glaube ich, es braucht mehr Aufklärung, es braucht ein größeres Wissen drum. Was brauche ich denn eigentlich danach? Was passiert denn in meinem Körper? Und wenn ich weiß, was in dem passiert, brauche eine Anpassung, also brauche ich mehr Protein, hat der Felix schon gesagt. Und ich brauche Magnesium, Zink, Mangan, Chrom, ich brauche die Mineralstoffe. Und das ist kein Wellness, das ist Physiologie, also das ist Pflicht. Und dann hat man früher gedacht, ja, man tut schnell die Glykogenspeicher auffüllen. Im Amateursport isst man dann Spaghetti, so Nudeln und Apfelsaftschorle. Leider keine gute Idee, sondern man braucht eine gute Kombination zwischen Protein und wertvollen Kohlenhydrate. Und jetzt sehen wir im Zweifel, weil wir haben sogar einen Pre-Bedtime-Protein-Shake, da gibt es am Abend nochmal einen Shake zum Einschlafen.
Ja.
Und dann gibt es tatsächlich was, dass der Körper noch mehr runterfährt. Dann kann man mit der Ashwagandha noch arbeiten. Dann können wir eigentlich sagen, wir brauchen einen guten Spiegel von Omega-3-Fettsäuren, dass eigentlich die Baseline gewährleistet ist, dass das, was man im Training macht, wirklich umgesetzt wird. Und das wünsche ich mir, die Botschaft vom Profisport in die Breite, dass man darüber nachdenkt, was will ich, was tue ich? Und viele sind schon gestresst im Beruf und dann stressen sie sich nur mehr mit dem Marathon. Und das kommt nicht gut.
Das ist ein super Punkt. Also wir wollen Profisport lernen, nur das sind Elite-Athleten, die bei allem, was der liebe Gott verteilen konnte, immer hier geschrien haben. Gute Lunge, hier nehme ich tolle Muskeln, nehme ich alles. Ja? Wir wissen aber auch, Profis brauchen, also Faustregel, für die Regeneration etwa das Doppelte an Zeit wie eine Belastung. Gute Amateure oder ambitionierte Amateure, das Dreifache und schlechte Amateure, das Vierfache. Jetzt haben wir einen Profi, dessen Job ist nur Sport. Der macht vielleicht 20 Stunden Sport, der braucht viel für einen Profi und regeneriert 80 Stunden, null Problem. Und vergleichen das dann mit einem Amateur-Triathleten, der einen 50-Stunden-Job hat oder mehr, daneben 30 Stunden hart trainiert, vielleicht sogar eine Familie hat, wann soll der jemals regenerieren? Der das Doppelte von dem regenerieren müsste, was der Profi regeneriert.
Ja.
Und darum ist es da einfach schwer, von den Profis zu lernen. Ja. Die müssen weniger regenerieren, aber haben noch mehr Zeit dafür.
Weil das ist schon mal eine gute Faustformel, da hätte ich nämlich tatsächlich noch nachgefragt. Also gibt es irgendwie Zeitintervalle, bei denen man sagt, die kann man auf dem einen oder anderen Level so einhalten. Ich bin da vollkommen bei euch. Also ich bin jetzt Mitte 30. Ich glaube, ich bin so in einem Alter, wo viele junge Männer sagen, oh, jetzt suche ich nochmal die sportliche Herausforderung. Die stehen teilweise voll im Job, haben irgendwie Kinder, Familie und suchen sich dann noch den Halbmarathon oder Marathon. Und wie ihr sagt, eigentlich bleibt da gar keine echte Zeit zur Regeneration. Und häufig fehlt das Wissen. Deswegen finde ich auch eben solche Podcasts und die Tatsache, dass immer mehr Wissen auch in die breite Masse transportiert wird, so unheimlich wichtig. Kommen wir vielleicht mal kurz doch zu einem Topic, das ich selber sehr, sehr wichtig finde, weil ich unheimlich häufig sehe, dass die Leute da Probleme haben. Das ist das Thema Schlaf. Da spielen ja auch wieder, das ist ja wieder ein multifaktorielles Geschehen. Also es ist nicht nur so, dass wir sagen, Schlafhygiene, also leg dein Handy abends weg, komm zur Ruhe, mach vielleicht Atemübungen, sondern es ist eben auch das Thema Ernährung. Viele, die gerade dann aus dem Office kommen, abends dann noch essen, dann wird die Pasta abends gegessen, vielleicht darf es noch ein Dessert sein. Das ist ja so der Klassiker, auch das ein oder andere Mal. Kurz gerade dieses Thema Ernährung, abends vielleicht noch Zucker. Ich habe das mal mitgenommen, da ist natürlich die Leber immer ein großes Thema, die schreit dann nachts mal, hol uns vielleicht da gerade nochmal ab. Ja.
Also es gibt Todfeinde vom Schlaf.
Ja.
Todfeind vom Schlaf, am Abend Zucker, kurzkettige Kohlenhydrate oder gar Fruchtzucker, Maisstärke, Süßgetränke, also Todfeinde. Denn die hemmen die Regeneration, die belastet die Leber in die Nacht, die schaltet die Fettverbrennung ab, die killet der Darm und also da tun wir uns nichts Gutes. Also deshalb muss ich mir schon mal Gedanken machen, was esse ich am Abend und was nicht. Das heißt, dann gehe Nüsschen oder unser Proteinshake oder es geht eine Suppe und Gemüse. Aber also Ernährung ist ein super Faktor und man sollte die ganz großen Fehler nicht tun. Und wenn man jetzt direkt vor dem Schlaf nochmal ein High-Intensity-Training macht und alles hochfährt, also dann arbeitet der Körper so, dann findet man auch nicht zur Ruhe.
Ja.
Das heißt, dann kann man nochmal ein schönes Stretch machen, Kraft in der Dehnung, eine Yoga-Übung und dann kommt man besser zur Ruhe. Also die Ernährung ist sicher ein super Faktor. Und dann kann man noch ein Tagebuch machen. Wie schlafe ich ein? Wache ich auf? Wie fühle ich mich am Morgen? Und in der Kategorie vom Profisport wird das alles gemessen. Da können wir alles beobachten. Wie schläft der? Wie oft schlägt er? Wie sind die Traumphasen? Und hat er den Liebe mehr besonders? Der ist eigentlich für alle von uns wichtig, so ein Slow-Wave-Sleep. Das ist ganz früh in der Morgenstunde, so ein tiefes Schlaf, da geht der Blutdruck runter, die Leber regeneriert, der Blutzucker reguliert, es gibt eine epigenetische Reparatur. Wenn man den nicht hat, nicht gut. Und die meisten Menschen haben Schlafschuld, habe ich auch schon gehabt. Denn dann geht man spät ins Bett, man geht früh wieder raus und dann hat man zu wenig von diesem regenerativen Schlaf. Und vielleicht, Felix, du hast eigentlich auch in deiner Erfahrung und dem Spektrum eigentlich auch gute Übersicht, dass man das schön messen kann, untersuchen kann. Und dann hat man ganz genaue Daten, dann wird der Schlaf getrackt.
Ich glaube, das finde ich ganz wichtig, weil das stimmt zwar alles, trotzdem, Einzelfall kann es mal anders sein. Mhm. Ja? Und man muss da mal wirklich, also ich habe mich getrackt mit Ura-Ringe. Man kann Ura-Ring machen, Apple Watch ist so mäßig gut, du kannst eine Whoop nehmen, ist vollkommen egal. Aber guck einfach mal, was machen Dinge mit dir? Ich trainiere spät, wie ist der Schlaf? Ich habe Abstand zum Training, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Ich esse nach das und das, ich esse nach das und das nicht. Und dann mal gucken, was macht mein Körper kennen, was macht das und das in mir? Ich hätte gerne 8 Stunden Schlaf. Ist schwierig. Mhm. Eben ist das Minimum, wobei wir schon wissen aus dem Basketball, wenn bei Basketballern 8 Stunden Schlaf auf 6 Stunden Schlaf reduzieren, dann wird die Verletzungshäufigkeit sich verdreifachen. Ach, also nicht ein bisschen, Wahnsinn. Verdreifachen. Das ist wirklich dramatisch. Ja. Bei Leistung gibt auch Daten zu Schussgenauigkeiten. Also die Unterschiede sind dramatisch, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Mhm. Darum erstmal messen, wie ist mein Schlaf? Die Zahl ist erstmal egal. Und dann gucken, was macht was mit mir. Mhm. Ja, und dann ist ein guter Nachtquark mal ganz gut. Dann, okay, ich trainiere abends, aber ich brauche dann doch 2 Stunden Zeit, ins Bett zu gehen. Nee, du, bei mir reicht 1 Stunde. Ja, wirklich messen, was macht was.
Ich kann das mal aus der Praxis berichten. Da geht es gar nicht um den Sport, sondern da geht es wirklich ums Arbeiten. Ich habe manchmal so Sessions, da arbeite ich dann abends nochmal, wenn der Kleine im Bett ist und ich merke das extrem, dass ich dann halt überhaupt nicht runterfahre und wirklich total schlecht in den Schlaf auch reinkomme. Und da bereue ich das jedes Mal am nächsten Tag, wenn ich dann noch so bis 20 Uhr, 21 Uhr am Rechner saß. Ja,
ja, aber das ist genau der Punkt. Also du würdest dich gerne vor deinem Schlaf regenerieren. Mhm. Und wenn du im Rechner sitzt und im Kopf arbeitest, da ist die Regeneration Sport.
Ja.
Dann bewegt sich halt.
Ja.
Aber wenn du trainiert hast, dann ist die Regeneration nicht noch mehr trainieren. Also es kann sogar richtig sein, finde ich, an den Tagen, mach nochmal Sport zum Einschlafen.
Ja.
Vielleicht kein Hit-Intervall.
Ja. Ja. Ja, aber das ist ja genau das, was wir auch lernen wollen für die Leute draußen, auch in der Masse. Weil ich glaube, das ist häufig auch repräsentativ. Ne? Also es gibt zwar auch viele ambitionierte Freizeitsportler mittlerweile, dieses ganze High-Rocks-Thema ist ein Riesending geworden, dass es so Hybridathleten auch gibt, die viel aus Kraft und Ausdauer kombinieren. Ist ja eine ganz nette Entwicklung, aber viele von denen vernachlässigen eben, dass es eben neben diesem Sport auch noch einen Alltag gibt. Ja? Und dieser Alltag, der ist nicht unerheblich und nicht zu vernachlässigen in dieser Gesamtbilanz, auch Stress. Vielleicht ganz kurz nochmal zu der Analyse. Ich finde das immer ganz spannend und ich glaube, da geht auch so ein bisschen der Trend hin, dass man anfängt zu tracken über Oura Ring oder Apple Watch oder. Welche Daten oder welche Arten von Messungen würdet ihr denn da empfehlen, die man vielleicht zu Hause auch durchführen kann? Geht das so in diesen Bereich HRV rein oder ist das wieder was anderes?
Also erstmal, ich persönlich finde Tracken super. Nur du darfst nicht ein Sklave deiner Zahlen werden.
Also
du trackst, um davon was zu lernen. Und du trackst nicht, um dir Stress zu machen, um alles in den optimalen Bereich anzustellen. Bewegt und ich will einfach lernen, was macht das und das in meinem Körper? So, was tracke ich persönlich ganz gerne? Ich finde die HRV ist ein guter Parameter. Mhm. Oder ich habe gerade einen Effekt, die geht gerade runter. Ruhepuls ist ein guter Parameter für mich. Die Schlafphasen sind ein guter Parameter für mich. Und viel mehr tracke ich nicht. Man kann noch viel, viel mehr machen, ja. Aber ich kann für mich nur irgendwie 3 bis 4 Daten kontrollieren.
Ja.
Also ich gucke meinen Schlaf an, die Schlafphasen, die Schlafdauer vor allem, die Einschlafzeit, ja, wie oft werde ich wach. Ich gucke meinen Ruhepuls an und ich gucke meine HRV an. HRV, vielleicht toller Parameter, aber dummerweise jedes Gerät misst anders.
Ja.
Also du solltest nicht die HRV heute mit Apple Watch testen und dann morgen mit einer Polaruhr und übermorgen Ura-Ring.
Ja.
Nimm dir ein Device, es ist egal, wer besser ist, aber nimm dir ein Device und bleib dabei. Guck, wie du das Device beeinflussen kannst. Und werd nicht Sklave. Wenn deine Zahlen dich terrorisieren und ich muss, Handwerk nicht mehr.
Und wirklich, also ja, genau so wie es der Felix sagt, würde ich sagen. Mein Tipp an euch ist, macht eine Dokumentation, macht einen Zettel, sagt, wann gehe ich ins Bett? Stehe ich einmal auf oder zweimal, wache ich auf, schwitze ich gar in der Nacht, träume ich schlecht in der Nacht, wie wache ich auf am Morgen und fühle ich mich fit, dass ich die Welt erobern kann oder nicht? Und dann wirklich ein Tagebuch über den Schlaf. Und dann, wie du gesagt hast, die Dokumentation, was esse ich am Abend? Und dann kann man noch eine Rotation machen. Und die Menschen, die dann mal zum Beispiel Süßes und Getränke und kurzkettige Kohlenhydrate weglassen, die sagen 99% von denen, sagen, ach ja, das war eine gute Idee, aber die wären nie drauf gekommen. Mhm. Und dann gibt es aber einige, wie du auch gesagt hast, die dürfen auch noch eine Stunde vorher trainieren und die kommen schnell runter, wenn sie trainiert sind. Und eine wichtige Botschaft auch noch, dass man das langsam macht. Im Profisport gibt es genügend Zeit und eine langsame Adaption. Und auch ich neige dazu, dass ich es gern schnell den Erfolg will. Und dann macht man die Schritte zu schnell. Aber das ist wie in den Bergen, ein weiteres Hobby vom Felix. Ja. Genau. Wenn man zu große Schritte macht, dann rutscht man wieder zurück. Genau. Und deshalb kleine Schritte, kleine Anpassungen, gut beobachten. Und dann kann man nochmal nachgucken, was wir noch gerne machen. Wenn es Menschen gibt, die denken, sie machen vieles richtig, aber die Leberwerte ein bisschen grenzwertig erhöht sind und die Fettwerte, sogar erhöhte Fettwerte. Und wenn sonst noch irgendwelche Parameter am oberen Grenzwert sind, wie die Hans einer sagt, hey, guck mal nach. Viele Leute denken, sie machen vieles richtig, aber zu viele Früchte am Abend killen die Leber und geht die Harnsäure hoch. Und auch die Leberwerte sind uns heilig. Und wenn die Leber in der Nacht arbeitet, hat man schlechteren Schlaf. Ayurveda, chinesische Medizin, alle haben das auf dem Radar. Dann gibt es so eine Organo, hat man gedacht, ja, alles Hokuspokus. Nein.
Ja, da wollte ich dich tatsächlich fragen.
Die Leute wachen
da
auf. Ja, ja. Und das müssen wir auf dem Auge haben. Und wenn die Leute das selber erkennen, dann frage sie und dann können sie was tun.
Wenn wir einen Mini-Einwurf machen, alles richtig, sind wir so Grenzwerte im Blut. Also nicht jeder noch normale Wert ist gesund.
Ja, ja
die, absolut. Die Referenzwerte stehen da, wir gucken, wo liegt der Durchschnitt? Mhm. Und wenn der Durchschnitt zu dick ist, dann ist der Durchschnittswert zu schlecht. Ja. Also du, das ist ja gerade noch im Normbereich, heißt nicht, dass gerade noch gesund ist.
Ja, ich habe das schon selber ganz anders auch teilweise erlebt. Also ich mache so einmal im Jahr auf jeden Fall einfach ein großes Blutbild. Das ist so bei mir eine gewisse Routine einfach, aber auch immer mal an anderen Stellen, wenn ich was Gutes finde. Und da sind aber manchmal auch Ergebnisse dabei, wo dann einer mal sagt, naja gut, ja, das ist jetzt gerade grenzwertig, aber da liegen wir schon knapp oben drüber, aber da müssen wir jetzt noch keine Intervention machen, also muss noch nichts passieren, weil das ist jetzt für deinen Lebensstil irgendwie normal. Dann gehe ich immer nach Hause und denke mir auch meinen Teil dazu und denke, naja, vielleicht muss es noch keine Medikation sein, aber den Lebensstil ein bisschen adaptieren, das wäre vielleicht hier an der Stelle dann schon durchaus sinnvoll. Das mit der Organuhr, Kurt, das ist tatsächlich was, das ich auch schon seit ein paar Jahren auf dem Schirm habe. Und ich finde, das ist so für unser Eins immer so eine ganz nette Stellschraube, um mal zu sehen, ja, in welcher Zeit wache ich denn auf und worauf könnte das hinweisen? Und dann kann man sich da so ein bisschen orientieren. Ich glaube, die Leber zum Beispiel, die liegt ja irgendwo so in der sehr frühen Morgenzeit, so irgendwo zwischen 4-5 Uhr,
korrigiere ich gerne.
Eins und drei.
Ja. Dann kommt nochmal Lunge und Darm. Das
okay.
ist nämlich tatsächlich nochmal spannend. Und jetzt, Felix ist ja Kardiologe. Wenn jetzt jemand tatsächlich zwischen 1 und 3 immer wieder aufwacht und wenn er schwitzt und wenn er Druckgefühl hat auf dem Herz und wenn er sonst im Tag nichts hat, würde ich sagen, hey, na, da steht mir der Felix oft bei, wenn ich Patienten habe, die mir am Herzen liegen, sage ich, hier stimmt was nicht. Mhm. Und dann möchte ich lieber, und das ist eben auch was Wichtiges, wenn es darum geht, organisch ganz sicher alles abchecken, denn es gibt Frühwarnsysteme im Körper. Wenn ich die Frühwarnsysteme erkenne, dann kommt es erst gar nicht zu dem Herzevent. Und deshalb kann man den Schlaf eigentlich auch als diagnostisches Kriterium mitverwenden und dann sagen, was könnte denn sonst noch sein? Anderes wäre Schilddrüse. Mhm. Wir fischen auch wirklich viele Menschen aus, die haben eine verdeckte Überfunktion. Und dann arbeitet Sympathikus in der Nacht. Aber wenn der arbeitet, dann kommt man auch schlecht zur Ruhe. Dann sagt der Mensch, wir haben Stress, bitte Leber produziert Zucker. Und wenn man den Stress dann am Abend noch hat, dann geht die Leber eigentlich plötzlich in die Zuckerproduktion. Auch nicht gut. Und das hatte Felix vorher schon kurz angedeutet. Die Vollprofis, die machen auch was zur mentalen Entspannung. Mhm. Und je besser man sich eigentlich auch mental entspannt und zur Ruhe kommt, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit für einen guten Schlaf, dass man tatsächlich abtauchen kann.
Auf jeden Fall.
Gehen wir da mal kurz rein in diese Thematik Regeneration zum Schlaf hin über die Mikronährstoffe. Also ich hatte es übrigens genauso, wie du es gerade gesagt hast, ich habe das damals über Elmar Wienecke rausgefunden, weil wir in der Studiengruppe damals ja Selbsttests gemacht haben. Und ich habe damals das erste Mal gesagt bekommen und auch festgestellt, dass ich so eine, ich sag mal, eine Sympathikonie tendiere. Ich hatte den TSH-Wert zum Beispiel noch nicht außerhalb der Norm, aber ich habe mich schon so gefühlt wie so ein Sympathikonie-Mensch. Ja? Also ich war einfach immer on fire und hatte auch diese Symptome beim Schlaf, nächtliches Schwitzen, schlechter Schlaf, frühes Aufwachen und so weiter. Und dann haben wir angefangen, das mit der HRV zu machen. Ganz schlechte parasympathische Aktivität in der Nacht. Also wir haben so ein 24-Stunden-HRV-Tracking gemacht über ein entsprechendes System. Das war super aufschlussreich. Und dann haben wir angefangen, gezielt auch zu supplementieren. Und da bin ich bei einem meiner großen Freunde, dem Magnesium-Bisglycinat, hängen geblieben. Da bin ich Riesenfan. Das habe ich ja, wenn ich aus industrieller Sicht gucke, sozusagen als Supplement-Entwickler, habe ich das schon vor Jahren in den Markt gebracht, auch als Produkt. Und wir haben damals mit Elmar eine ganz nette Studie auch gemacht, eine kleine, wo wir gesehen haben, hey, nach 4 Wochen nur mit Magnesium-Bisglycinat verändert sich das Schlafverhalten, also herausragend, also wirklich mit so einem kleinen Tool, wir haben dann, ich glaube, 3x200 Milligramm gegeben, über einen Tag verteilt, Weltklasse.
Ja, also man lernt ja irgendwie, Magnesium ist gut gegen Krämpfe.
Ja.
Da wirkt es irgendwie manchmal, das hat mit Magnesium ganz wenig zu tun.
Ja, absolut. Genau.
Aber Magnesium entspannt die glatte Muskulatur, Magnesium senkt nach was bei dem Blutdruck, senkt den Partikotonus und ist enorm gut für den Schlaf.
Ja.
Also Magnesium... Ich gebe es nicht mehr, ich nehme es abends, aber genau gut fürs Schlafen, für den Einschlaf.
Ja, also fürs Einschlafen super. Ich glaube, fürs Einschlafen, was noch gut ist, Melatonin. Da
Zink, also gehen wir vom Magnesium, gehen wir zum Zink.
Ja.
Zink arbeitet fürs Immunsystem, für die Immunkompetenz. Zink ist auch noch mit integriert in Schlafverhalten. Zink am Abend, 50 Milligramm. Mhm. Und tatsächlich gibt es für die Menschen, die nicht gut zur Ruhe kommen und für die Menschen, die am Morgen erschöpft sind und die Menschen, die in der Nacht Stress haben, ist Melatonin wundersam. Wir haben das ganz lange auf dem Radar und viele Menschen haben gedacht, ja, Melatonin wird dann hier gebildet, irgendwo die Epiphyse. Und natürlich hängt es mit Licht zusammen. Es gibt da die Ganglienzellen, dann gibt es Zentren, die gehen in unsere Stressdirektion, in die supraoptische Reflexzentren, dann geht es runter in den Nacken und dann erst zur Epiphyse. Aber der größte Teil von Melatonin wird gebildet in der Zelle, in den Mitochondrien und im Darm. Mhm. Und jetzt findet was Spannendes statt. Wenn der Darm leidet, dann habe ich viel weniger an Melatoninproduktion. Wenn im Darm eine versteckte Entzündung ist, dann habe ich weniger Beruhigung, weniger Serotonin, weniger Melatonin und auch weniger Energie. Das heißt, dann bin ich zudem noch müde am Morgen. Deshalb ist der Darm ein wichtiger Bereich. Und jetzt kann Melatonin helfen, dass man den Rhythmus findet. Und dann machen wir mit Melatonin-Spray Einhub um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Und es wirkt antioxidativ, es induziert den inneren Rhythmus, es reguliert den Energiehaushalt und ist eigentlich wundersam. Wenn jemand richtig krank ist, bei Autoimmunerkrankungen wie MS, gute Daten gibt es auch beim schwerer Post-Covid, dann kann man auch langsam steigern auf 20 und 30 Milligramm. Ich habe 3 sehr gut befreundete Onkologe. In der Onkologie kann man mit noch höherer Dosierung. Aber das gehört dann in unsere Hand, dass man sagt, wie viel und wann und wie man es noch verwenden kann. Aber wundersam, dass man den inneren Rhythmus wieder findet und dass man aus dem Stress wieder leicht rauskommt.
Ja, wenn wir jetzt ganz viele Substanzen, über die wir reden könnten, die würde ich jetzt eben nicht alle nehmen. Ich finde, Magnesium ist ein Standard.
Ja, absolut.
Melatonin ist super. Die Dosis, finde ich, ist sehr individuell. Ich habe Sportler, kommen mit 2 Milligramm zurecht, kann Sportler nehmen 15 Milligramm, sehr unterschiedlich. Ja. Da würde ich wirklich sagen, probier es aus und track. Mhm. Außerdem gute Wirkung am Fettstoffwechsel.
Ja.
Über Ashwagandha können wir gerne reden.
Ja.
Das ist super.
Ja. Wobei ich da sagen muss, also das ist in Summe sehr, sehr gut. Ich kenne auch sehr viele sehr gute Responder. Mhm. Es gibt so ein ganz paar wenige Ausnahmen, die nicht so gut antworten drauf.
Das ist der Punkt. Ja. Wir können über CBD reden.
Genau.
Wir können über 5-HTP als Vorstufe von Serotonin reden. Ja. Darum, nimm das bitte nicht alles.
Ja.
Ja. Aber bitte track deine Daten und wir mal aus, hey, für mich ist Ashwagandha super.
Ja.
Bringt mir gar nichts. Ich finde irgendwie Melatonin toll, aber eigentlich, ich brauche 6 Milligramm.
Richtig.
2 macht mir gar nichts.
Mhm.
Also es gibt eine große Toolbox. Magnesium ist ein Standard, er ist gesetzt.
Ja.
Und dann guck mal, bist du Melatonin, eher zum Einschlafen, das ist halt super. 5-HTP, du hast Serotoninmangel, Serotoninvorstufe. Mhm. Ashwagandha, bin ich großer Fan davon, aber das wirkt nicht bei jedem.
Mhm.
Nimm das mal eine Zeit lang, gar nicht lange, und guck, was macht das mit deinem Schlaf. Und dann ist es gut, mach weiter, oder es ist Mist, dann lass es weg.
Ja. Und wie der Felix sagt, langsam eins ansättige. Und dann guckt man, wie viel es braucht. Das ist ganz unterschiedlich. Und die Menschen, die zu schnell zu viel nehmen, die können auch Albträume kriegen. Also, aber wenn ich es langsam anfütter, sehr gut. Und ich gebe es auch nie allein, das wäre nicht die erste Wahl. Aber ein Liebling von mir ist die Ashwagandha. Und stellt euch vor, ich habe die Ashwagandha kennengelernt, 1988 in Nepal. Und obwohl ich sie so lange kenne, ist sie irgendwie aus meinem Blick geraten. Dann haben wir einen gemeinsamen Freund, der Udo Wille. Udo Wille, ein sehr guter Freund, der ganz unerwartet verstorben ist, der hat die Ashwagandha ins Spiel gebracht. Und weder der Felix noch ich haben so richtig gedacht, ja, ja, gut, jetzt kommt noch was. Aber Felix, Ashwagandha.
Ja, Ashwagandha ist toll. Ja.
Ja.
Ich habe nur einen Punkt dazu. Ich mache viel Bodybuilding und da gibt es diese Kapselroutine. Also mit jeder Bodybuilder muss am Tag irgendwie 30 Kapseln schlucken.
Eine Handvoll.
Nee, kommt da bitte irgendwie nicht hin. Also der Grund ist eine gute Ernährung.
Genau.
Und dann wenigstens und dann wirklich nur Probleme behandeln.
Ja.
Wenn du guten Schlaf hast, dann brauchst du auch gar nichts. Ja?
Ja, ja.
Ich sage, wir sind dafür da, um Probleme zu lösen, die du hast.
Ja.
Nicht Probleme zu lösen, die du gar nicht hast. Ja, aber dann, so, und Ashwagandha ist halt wirklich ganz, ganz toll, weil es den Stress deutlich reduzieren kann. Das ist nachweisbar im Blut. Wir sehen, die Cortisolspiegel sinken tatsächlich. Darunter steigen leicht Testosteronspiegel.
Mhm.
Die Leistung wird besser. Die Vitalität wird besser. Die Durchschlafzeit wird besser, die Aufwachphasen werden geringer. Das ist wirklich günstig. Es gab so ein bisschen, es gibt Probleme an der Leber, da gibt es ganz wenig Beschreibungen dazu. Ob das wirklich Ashwagandha war, ist gar nicht klar. Das könnten aber schon eine Fertigung aus Indien gewesen sein. Das haben wirklich ganz, ganz wenig Fälle.
Ja, da kann ich direkt ein bisschen aufklären. Also da geht es primär um die Extrakte, die da verwendet wurden. Also es gibt ja den reinen Wurzelextrakt. Da gibt es auch gute Trademarks, auf die man dann achten darf. Und es gibt eben welche, die mischen im Prinzip Blätter mit Wurzeln. Und da kommt es dann zu einer gewissen Toxizität. Und da muss man drauf achten, weil die sind natürlich trotzdem im Verkehr. Und da geht es einfach darum, dass man bei der Auswahl der Supplements dann auch Wert drauf legt, dass gute Rohstoffe verwendet werden. Ja.
Das ist eine wichtige Message, weil ich rede, was haben wir, du auch? Und dann geht einer auf Amazon, nimmt das erste billige rechts oben.
Ja.
Und nicht die Amazon, aber
nein.
Ashwagandha hätte sogar eine gute Qualität. Ja. Und das ist in der Regel Ashwagandha KSM-66.
Korrekt.
Ja. Genau. Und nicht irgendeine Ashwagandha. Ja. Und am besten such dir 1, 2, 3 Hersteller, denen du vertrauen kannst.
Ja.
Und dann elegant, also weniger Kapsel, die Trinkampulle. Da habe ich die beste Compliance bei Kindern schon, aber auch im Sport. Und da ist gar nicht so viel drin. Und wenn das gut zubereitet ist in der Trinkampulle, dann sind 300 Milligramm schon safe, safe. Aber ich habe Menschen, die kommen, die nehmen 600, 1, 2, 1, 8 Gramm.
Ja.
Also, liebe Leute, lieber weniger und dann eine gute Qualität.
Ja, also da bin ich bei dir auch übrigens mit den Darreichungsformen. Du hast es eben mit den Kapseln gesagt, also aus Marktsicht ist es häufig so, dass die Compliance der Kunden oder bei euch an der Patienten ja mit der Kapselmenge abnimmt. Also je mehr Kapseln, desto weniger Compliance, weil es irgendwann zu lästig wird. Deswegen ist so eine alternative Darreichung zum Beispiel als Liquid wirklich gut, ja, muss man sagen.
Für einen Punkt, Alkohol ist kein Schlafsupplement. Also ich bin kein Fan von Alkohol, überhaupt nicht.
Ja, also ich sage es nochmal in die Kamera, Alkohol ist kein Schlafsupplement.
Aber mit Alkohol schläft man nicht besser, sondern schlechter. Man schläft ein bisschen besser. Alkohol ist kein Schlafsupplement. Wir haben viele Substanzen, Alkohol fällt daraus.
Ich glaube, alle, die es mal ausprobiert haben, die wissen, dass morgens der Schlaf war nicht gut.
Ja. Und ich hatte gestern einen tollen Besuch aus Griechenland und die kennen sich sehr gut aus auf der Insel der 100-Jährigen, auf Ikaria. Und die trinken, also viele Interviews von der 100-Jährigen, die trinke jeden Tag eine kleine Menge an Alkohol, aber nicht zu spät. Die fangen am Nachmittag an. Die fangen am Nachmittag an und gehen früh ins Bett und tanzen noch und haben eine antientzündliche Ernährung. Und dann haben wir auf die Teller geguckt, was die haben. Nee, da gibt's kein Pizza, Pasta, Cola am Abend, sondern genau, und deshalb nicht am Abend und nicht zum Schlafen, nicht aus Frust und nicht zum Einschlafen, aus Freude früher am Tag.
Das Prinzip Sundowner, das klappt wirklich. Ja? Also Blue Zones, Wine at Nine, also wenn die Sonne untergeht, trink da ein Glas Wein, das ist echt gesund.
Ja.
Aber nicht, um ins Bett zu gehen, dann ist es nicht mehr gut.
Ja, genau. Ich glaube, die Weisheit kommt auch ein bisschen mit dem Alter, weil also ich bin jetzt Mitte 30, also noch sehr jung, aber da etabliert sich ja dieses Daydrinking, wie man es heute modern sagt, also moderat, aber das geht dann weg vom Abend in den Tag und also in moderaten Mengen zur richtigen Zeit, okay, aber es ist kein Schlafsupplement. Ich fasse es mal so zusammen.
Wenn du morgens ankommst, ist das ein Problem.
Ja, das ist definitiv ein Fakt, ja. Vielleicht kurzen Schwenker mal noch. Wir haben jetzt viel über Schlaf geredet. Es gibt so ein sehr großes Thema noch, das können wir vielleicht so noch anschneiden. Das ist dieses Thema antientzündliche Ernährung. Ich weiß aus eigener Erfahrung, auch aus der Produktentwicklung, dass das im Hochleistungssport mittlerweile ein Riesenthema ist. Also zumindest bei denen, die gut bis sehr gut sind. Ich würde mir sehr wünschen, dass das neben diesen Klassikern wie Omega-3 auch ein bisschen mehr Einzug hält, so in die Peripherie, sage ich mal. Gibt es da von euch so ein paar heiße Tipps, wie man gerade als ambitionierter Freizeitsportler vielleicht dieses Thema antientzündliche Ernährung abdecken kann, neben der Tatsache, die hoffentlich viele mittlerweile kennen, weniger Omega-6, also Omega-6 runterfahren, Omega-3 hochfahren über Fischöl oder auch mal hochwertiges Algenöl. Kurt, was sind da so deine To-Gos?
Also, sagen wir mal, ich wurde inspiriert über meine Lehre in Asien. Und egal ob Ayurveda oder chinesische oder tibetische Medizin, da gab es dann eigentlich halt viel, viel weniger kurzkettige Kohlenhydrate, keine Früchte am Abend, keine Fruchtsäfte. Und die haben das damals beschrieben, dass es eigentlich eine antientzündliche Ernährung wäre. Also ich würde mal sagen, aus der Evolution abgeleitet. Regional, saisonal, viel Gemüse, also mehr Gemüse als Früchte. Gemüse halte das, was Früchte versprechen. Dann die Früchte, fruktosearm, Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeere, Aprikose oder Rhabarber. Oder wirklich mehr also alte Apfelsorte. Dann mehr Protein und dann langkettige Kohlenhydrate. Und das hat dann eigentlich Harvard, auch weltweit führendes Institut, so proklamiert. Und seit 2017, 2019 gibt es die Eat Lancet Commission. Und die gehe genau dahin. Meine Lieblinge, Kichererbsen und Linse, bitte lang verkocht, die sollen stark gesteigert werden. Anteil an Kohlenhydrate, die wurden nochmal reduziert. Und jetzt muss man aber, was der Felix vorher gesagt hat, gucken, dass die Leute ausprobieren, was ihnen gut tut. Und, aber insgesamt am Abend eher Protein, am Abend eher wertvolle Fette und die Kohlenhydrate gesteuert nach Belastung. Und wenn einer den ganzen Tag sitzt am Büro, dann hat er einfach eine große Last, wenn er zu viel Kohlenhydrate zu sich nimmt. Wenn allerdings jemand Sport macht, Felix ist da auch aktiv, auch mit Bodybuildern, dann haben die ein genaues Timing, wann sie was essen.
Also bin ich komplett dabei. Erstmal, oxidativer Stress ist gut, der induziert Muskelwachstum, nur du kannst viel davon haben. So, bevor du dich antientzündlich ernährst, musst du erstmal alles Entzündliche weglassen.
Ja, korrekt.
So,
ja.
Ist banal, aber
da fängt's an. Ja.
Glutamat fliegt erstmal raus.
Ja. Richtig, ja. So,
Obst trinkt man nicht, Obst isst man.
Ja.
So, also erstmal alle Fruchtsäfte fallen. Diese Idee, ich brauche einen Orangensaft nach dem Training. Quatsch. Ich brauche Apfelsaft in der Halbzeitpause. Das ist das gibt's ja immer noch. Das
ist vollkommener
Blödsinn. Weiß, Das ist immer Fruchtzucker pur. Magst du dir überlassen. Das ist oxidativer Stress pur. Den erstmal weglassen. So, danach würdest du gern antioxidativ dich ernähren. Da ist Omega-3 ganz, ganz vorne mit dabei. So, ich sage auch mal, Kohlenhydrate sind schlecht. Was natürlich vollkommener Quatsch ist, weil es gibt ein Kohlenhydrat, das ist super. Und das ist nämlich Hafer. Ja? Hafer ist ja ein Kohlenhydrat.
Ja.
Beta-Glucane drin.
Richtig.
Und Avenantramide drin. Aber Komplexkohlenhydrat, das ist ein Kohlenhydrat, das den Diabetesstoffwechsel verbessert. Das ist ein Kohlenhydrat, das den Blutzuckerspiegel senkt. Also es macht total Sinn. Und es hat hohe antioxidative Eigenschaften. Die Avenantramide, Antioxidantien, die es eigentlich im Hafer vor allem gibt, ganz, ganz potent auf Blutdruck, auf Leberstoffwechsel, auf die Darmgesundheit.
Immun auch, ne? Ich glaube, über die
immunmodulatorisch. Ja. Es gibt total tolle Daten jetzt zu Impfreaktionen. Es gibt ganz erste Daten im Tumorbereich. Ja. Ja. So, und da habe ich immer empfohlen, nimm mal 300 Milligramm Hafer jeden Tag. Mhm. Jetzt gibt es eine ganz neue spannende Arbeit, die was ganz Verrücktes gemacht. Die haben gesagt, wir machen alle 6 Wochen 2 Tage Hafer und machen dann jeweils 300 Gramm Hafer am Tag, aber auch nur Hafer mit vielleicht ein paar Früchten für 2 Tage. Und das hatte noch bessere Effekte als die Haferdauertherapie aufs Mikrobiom. Anentzündlich finde ich ganz spannend. Also ich esse gerne Hafer, ich mache weiter jeden Tag. Leute, die sagen, ich kann das nicht essen, das bläht so. Mach's nicht, brauchst keinen Hafer. Aber alle 6 Wochen für 2 Tage Haferkur, und das ist das, was der Robert nennt, dann Targeted Nutrition. Und das ist dann irgendwie Ernährung. Der ist halt was dann wirklich, du nutzt die Ernährung als Therapeutikum und das ist alle 6 Wochen dieses 2 Tage Hafer mit echt tollen Effekten. Antioxidativ, wirkt auf Mikrobiom, baut den Darm auf und reduziert, obwohl es Kohlenhydrat ist, das HbA1c und verbessert die Beta-Stoffwechsellage.
Hat sogar einen Health Claim, also das muss man immer sagen. Ja, genau. Das ist ja in Europa außergewöhnlich, also gerade für so ein Botanical, sage ich mal, das ja aus Hafer kommt mit dem Beta-Glucan, absolut außergewöhnlich, spricht für die Datenlage und ist breitflächig echt da einsetzbar von, wie du sagst, Cholesterin bis hin zu Darmgesundheit.
Ja. Und Health Claim, wir haben es ja ein bisschen leicht, wir müssen ja nur kranke Patienten gesünder machen, das ist ja leicht. Ja. Aber ein Health, du musst einen gesunden Patienten noch gesünder machen.
Das ist unmöglich.
Und das ist total schwer zu bekommen. Also, dass Hafer den Health Claim hat, immer Hafer ist ja Gesetz. Ja. Es gibt ja Gesetze, da steht bei Herrn Barroso von der EU, dass jeder Arzt, also du und ich, müssen jeden Bürger der EU darüber aufklären, wie gesund Hafer ist.
Korrekt.
Ja. Das haben wir jetzt gemacht.
Ja. Und sind die Fettwerte.
Ist damit erledigt.
Unverbesserter Blutzucker.
Also, da gibt es schon unheimlich tolle Mittel. Da ist Gott sei Dank auch in den letzten Jahren, finde ich, auf Forschungsseite immer ein bisschen mehr passiert. Also ich kann nochmal sagen, Beta-Glucan, ich habe das auch schon super lange auf dem Schirm, also bestimmt schon 7-8 Jahre. Gar nicht unbedingt aus dem Hafer, sondern das ist das Beta-Glucan Yeastimmun gewesen aus der Hefe. Es wird halt in so Hefekulturen primär gewonnen, im Supplement-Bereich schon seit Jahren eingesetzt und auch echt tolle Ergebnisse. Also wenn ich das so von Kundenseite sehe, haben wir da super gutes Feedback. Ich setze es aber zum Beispiel auch immer als Immunmodulator ein.
Auf jeden Fall.
Tatsächlich, also das ist echt
gut. Und das passt jetzt auch gut, denn eine wichtige Systemebene, wo die antientzündliche Ernährung hin soll, ist ja die Darmgesundheit. Ja. Und ein kranker Darm lässt uns nicht schlafen. Und ein kranker Darm hemmt die Regeneration. Und dann können aus dem Darm anstatt Bodenstoffe für die Ruhe, Entspannung, Regeneration und für die Kraft können giftige Abbauprodukte entstehen. Und die machen uns verrückt.
Genau, und das ist ganz wichtig. Wir erzählen mal Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Mhm. Das ist super, wenn du das Verstoffchen aufnehmen kannst. Beim kranken Darm kannst du das eben nicht mehr.
Genau.
Ja, und dann hast du plötzlich Eiweiß, der ist vergoren im Darm und macht dann Toxinmetabolite. Also Eiweiß ist total super, wenn dein Darm gesund ist. Ja. Aber die Reihenfolge ist, dass Mikrobiom regenerieren und dann hochdosiert Eiweiß und nicht umgekehrt.
Und das passiert, glaube ich, nicht so oft, leider Gottes in der Praxis, zumindest bei uns Amateuren oder Otto-Normalverbrauchern.
Ich habe 2 Amateursportler, die extrem viel arbeiten. Die kamen zu mir, ein bisschen Druck, dann war das Herz abgecheckt und so weiter. Dann haben wir diese Abbauprodukte im Darm untersucht. Und jetzt gibt es über 2 TMA, Trimethylamin, Trimethylaminoxid, Fachgebiet vom Felix. Mhm. Das sind Faktoren, die direkt vom Darm die Herzgesundheit belasten. Und die waren auf 900 und über 1000. Also richtig dramatische Werte, die höchstwahrscheinlich zu einer Herzerkrankung geführt hätte, wenn man das nicht auf dem Radar machen. Und einige Metabolite machen uns verrückt. Die können auch Angst machen, also eine Angsterkrankung. Einige können dazu führen, dass man Albträume hat. Einige können dazu führen, dass man eigentlich Unruhezustände hat in der Nacht. Und deshalb brauchen wir eine gute Darmgesundheit. Und viele, die dann zu viel Protein zu sich führen, die tun sich nichts Gutes, denn es gibt unterschiedliche Abbauprodukte, die da nicht gut ankommen. Deshalb untersuchen wir den. Also, und im Sport haben wir das eben sehr gerne. Wir haben das bei 3 Bundesligisten gemacht, dass wir sogar die Darmgesundheit untersucht haben. Da hat die Welt gespottet, Ralf Rangnick, jetzt drehe sie durch in Leipzig, Darmsanierung und Darmgesundheit, ja. denn, und wenn das gut läuft, ich sage es nochmal, also auch bei 56 Spiele mit Regeneration, Schlafradar und früher ins Bett, haben wir 1000 Verletzungstage weniger gehabt in einer Saison, trotz 56 Spiele und die andere nur 35 Spiele. Und die Darmgesundheit ist wirklich wichtig und das würde ich auch jedem allen ans Herz legen, dass man auch ein Tagebuch macht, habe ich Blähungen, wie geht es mir, wenn ich was esse und dann eine Rotation und ausprobieren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und vielen tut der Getreidekleber nicht gut, einige tut die Kuhmilch nicht gut, wegen aller möglichen Faktoren, Casein, Laktose. Es gibt aber einige, wenn die am Abend zu viel Nachtschattengewächse haben, auch nicht gut. Also würde ich ein bisschen eine Rotation machen, nachgucken. Und wenn der Darm was hat, dann ist er häufig unterm Radar. Häufig redet man nicht so gern drüber. Aber das ist eigentlich so eine Grundküche für Gesundheit und für die Regeneration und für die Leistung.
Genau, denn die besten Patienten sind wirklich die, die sich selber behandeln können. Ja. Die kommen zu mir, ich gebe den Tipps, ich sage, mir ist das und das und das. Und dann irgendwann lerne ich, okay, ich habe meinen Körper verstanden. Ich muss jetzt aus dem ein bisschen mehr Blutmittel nehmen. Das darf ich jetzt nicht mehr essen. Aha, da habe ich jetzt gerade ein Problem. Also die kompetenten Patienten haben mit Ärzten gut geredet, haben das Prinzip verstanden und wenden das an auf ihren Körper. Und der Kurt überschaut hunderte von Patienten, macht es gut. Aber wenn du nur einen Patienten hast, du bist ja noch selber. Das macht keiner besser als du. Absolut. Du musst es nur verstanden haben.
Ja. Ja, aber da geht es einfach in Summe dann auch darum, dass die Leute wieder lernen, in sich hineinzuhören, auf sich zu hören, auf die Reaktion des Körpers zu hören. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen abhanden gegangen. Es ist schön, wenn hier auch zwei Mediziner am Tisch sitzen, die dabei helfen können, dass die Leute wieder so ein bisschen zu einer eigenen Kompetenz zurückkommen, dass sie sich selber besser wahrnehmen. In Summe ist es, glaube ich, wir hatten das anfangs auch erwähnt, dieses Regenerationsthema ist riesengroß. Ich glaube, in der heutigen Folge haben wir es aber schon mal einigermaßen gut geschafft, so zwei größere Bereiche so ein bisschen abzudecken und vielleicht auch die ein oder andere wertvolle Information für alle Zuhörer und Zuschauer zu verpacken. Ich würde mal aus meiner Warte zusammenfassen, was wir auch aus dem Hochleistungssport lernen können. Es ist natürlich das Thema Schlaf, aber Schlaf ist eben vielfältig. Da geht es nicht nur darum, dass wir irgendwie eine besondere Schlafhygiene haben, indem wir das Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer nehmen, sondern es geht um Darmgesundheit, es geht um so eine Grundsupplementation mit Magnesium beispielsweise. Es geht darum, auch mal Daten zu tracken, aber nicht Opfer dieser Daten zu sein. Es geht aber eben in der Regeneration auch um Grundsätze der Ernährung. Ja, also ob das jetzt nicht die Kohlenhydrate oder kurzkettigen Zucker am Abend sind, ob das entsprechend Proteine sind in Verbindung mit Darmgesundheit. Das sind so ein paar Learnings, denke ich, die wir da mitnehmen können. Wie ist euer Fazit dazu?
Ein ganz schönes würde ich mir noch wünschen,
ja,
weil das so spannend ist und Felix als Kardiologe am Tisch sitzt. Der Felix hat bei einer Tagung, Veranstaltung, Weiterbildung für Ärzte, die Blue Zones vorgestellt, also Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man gesund sehr alt wird. Und ein Spannendes war tatsächlich auch, dass die Menschen, die in Kirche gehen oder beten und mit sich im Einklang sind, die leben länger. Das ist ein starker Faktor. Und der Felix als Kardiologe kennt auch also das Herz-Hirn-System und dann also Herz und Seele. Und ich habe vor vielen Jahren ein Buch gelesen und es war das Herz-Hirn-System. Also viele denken, das Hirn steuert uns, aber vielleicht ist es auch ganz anders, dass eigentlich die ersten Botenstoffe aus der Herzohre, Oxytocin, vom Herz eigentlich die Neurotransmitter im Gehirn prägen. Und du hast da ein spannendes Projekt und viele Menschen haben ein unruhiges Herz, aber sie spüren es noch nicht. Und viele Menschen sind so beschleunigt, dass die eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in irgendeine Erkrankung reinfahren, wenn sie nicht entspannen. Mhm. Und das sind jetzt unterschiedliche Techniken, die kosten nichts, die brauchen Achtsamkeit und Innehalten. Und dann kann man einfach auch die Seele, den Geist fürs Herz beruhigen, Felix.
Gut, ist noch offiziell, von daher, wie es heißt, kann ich noch nicht sagen, aber also ist es offensichtlich, es gibt viele Erkrankungen, wo Emotionen Herzkrankheiten triggern können. Mhm. Das Takotsubo-Syndrom, also eine Erkrankung wie ein Herzinfarkt, Herz steht, EKG-Veränderungen, die sind rein emotional getriggert. Mhm. Wir können Rhythmusstörungen emotional triggern. Wir können wiederum auch durch Atemtechniken die Herzen können sie beeinflussen. Das ist eine ganz große Achse, die bisher Ärzte kaum adressieren. Da kann man ganz, ganz viel machen. Wir planen ein großes Projekt damit. Das wird super. Wenn es soweit ist, stelle ich es gerne mal hier vor.
Ja. Ja, sehr gerne. Also das war ja schon mal die Ankündigung, dass du nochmal kommst, Felix.
Genau, super. Mein Fazit für heute ist ja, das war nur die Einleitung.
Ja. Ja.
Das war nur die Einleitung. Wir Absolut. Können jeden Punkt da tief reingehen.
Ja.
Das war erst der Anfang.
Gut. Da würden wir uns super drüber freuen. Felix, du hast dich jetzt selber eingeladen. Wir würden die Einladung annehmen. Herzlichen Dank. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden hier am Tisch zu sitzen und mich ja noch etwas oberflächlich zu dem Thema auszutauschen. Aber ich glaube, für viele Zuhörer ist es schon super informativ. Und ich hoffe, dass einige davon was mitnehmen. Deswegen vielen Dank, Kurt. Vielen Beste. Dank, Felix. Das war echt sehr toll heute. Vielen Dank.
Vielen Dank.